Verstehen wir 2026 endlich mal, dass wir Menschen sind, so wie jeder andere auch? Und dass die Aussage Affe oder Uga, Uga, Uga oder Dschungel mich nicht triggern kann? Ich wünschte, manche Menschen, die diese ganze Wokeness mitmachen, könnten sich in einer Maus verwandeln und einfach mal unterm Tisch bei bestimmten Migrantengruppen zuhören. Purer Rassismus. Rassismus ist eine Beschäftigungstherapie. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, ob, wenn ich auf der Straße bin, wie ich angeschaut werde, ob es jetzt Rassismus war, habe ich richtig wahrgenommen oder nicht. I don't have the fucking time therefore.
Von Mohrenkopf bis Schwarzfahren. Worte werden tabuisiert, Produkte umbenannt, Bücher umgeschrieben. Gleichzeitig werden reale Probleme unter den Tisch gekehrt. Migration, Gewalt, Kontrollverlust. Unser heutiger Gast will das so aber nicht stehen lassen. Er flüchtete aus dem Kongo, lebt heute in Deutschland und hat es sich zur Aufgabe gemacht, für dieses Land zu kämpfen. Deshalb engagiert er sich bei der AfD und nimmt sich in den sozialen Medien kein Blatt vor den Mund. Serge Menger spricht von Rassismus gegen Weiße und rechnet gnadenlos mit Multikulti, falscher Toleranz und staatlichem Versagen ab. Er hat die Flüchtlingspolitik von einer ganz anderen Seite erlebt und weiß, welche Gefahren wir tatsächlich ausgesetzt sind. Kein Schönreden, keine politische Korrektheit. Wir reden Klartext. Liebe Zuseher, seien Sie darauf gefasst, es wird richtig provokant. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Herr Menger, ich begrüße Sie ganz herzlich bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Danke vielmals für die Einladung. Es ehrt mich.
Herr Menger, ich habe es gerade gesagt. Mohrenkopf. Dann gibt es ein noch viel schlimmeres Wort dafür. Negerkuss.
Oh, oh, oh.
Mohr im Hemd. Oder auch Schwarzfahren, Schwarzarbeit gilt das diskriminierend. Oder wenn ich Ihnen zum Beispiel einen schwarzen Daumen hoch als Weiße sende, ist das diskriminierend?
So schlimm ist es schon.
Ja, Digital Blackface. Oder natürlich auch das Blackface im Sinne der Verkleidung, wenn ich mich anmale. Was sagen Sie eigentlich zu dem Ganzen? Ist das gut, dass das so nicht mehr geduldet wird? Oder?
Also ich sag mal, als Negroid, maximal pigmentierter, nach dem lateinischen Negro, wovon Neger abstammt, Mann oder Mensch mit dunkler Hautfarbe, die ich ja nun mal bin. Da weiß ich nicht, warum das dann alles politisch unkorrekt sein soll. Einfach mal nachlesen, das ist bildet. Bei all dem, was Sie gerade genannt haben, ist die Frage, wer hat uns denn als sogenannte Afrikaner oder Black Community gefragt, ob wir diesen Blödsinn denn überhaupt unterstützen?
Ja, das fragt man sich oft, ob eben diese Leute das als
Bevormundung nennt man das, von oben herab. Das klingt auch ein bisschen nach Neokolonialismus. Wir wissen, was der Negroid, der Afrikaner, der Dunkelhäutige sich wünscht. Darüber sollte man mal sprechen. Das ist auch der Grund, weshalb ich das tue, was ich tue. Denn ich habe in meinem Leben verschiedene Länder bereist. Ich kann deutlich sagen, dass Rassismus keine Einbahnstraße ist. Rassismus findet sogar, oder wir nennen das dann im Grunde genommen, da gibt es ein spezielles Wort für Tribalismus, nennen wir das im Kongo, wo im Grunde genommen verschiedene Gruppierungen von verschiedenen Stämmen einander bekämpfen, bis hin zum Tod, aber auch Beleidigungen selbst im Kongo gibt, wenn ich Mukongo bin und Sie Muluba sind, dass es auch da Vorurteile gibt. Ja, und darüber sollte man mal sprechen, um den Menschen ein klares Bild zu zeigen von, was für ein Blödsinn man sich hier in Deutschland, in Europa sich beschäftigt, betreffend uns Dunkelhäutige.
Es ist sehr spannend, dass Sie das so sehen. Wenn man nämlich die Grundrechte von Menschen afrikanischer Abstammung betrachtet, eine Entschließung des Europäischen Parlaments 2019, dann findet man hier seitenweise Hinweise auf Diskriminierung und Rassismus, die es eben zu unterbinden gilt. Sie selber sagen, Sie nehmen das jetzt eigentlich gar nicht so wahr. Es ist zum Beispiel ein Punkt, wo Rassismus unterbunden werden soll, dass eben zu viele Weiße in Werbung und Fernsehen und Film sind, seien, und dass man das ändern muss. Also es müssen mehr Schwarze abgebildet werden. Es ist auch etwas, das man auch wirklich wahrnimmt mittlerweile. Also das ist ja jetzt schon einige Jahre her. Man nimmt das wahr, dass immer mehr Schwarze in Film, Fernsehen und Werbung sind. Und das geht teilweise so weit, dass zum Beispiel typisch weiße Helden wie der Achilles in der Troja-Serie von einem Schwarzen gespielt wird. Ariel, was für große Empörung auch gesorgt hat. Wie sieht es dann denn ein Schwarzer selbst? Ist das gut?
Also ich sag mal so, ja, ich bin dunkelhäutig. Ich bin stolz auf meine Hautfarbe. Stolz auf meine Herkunft. Das ist schon mal das Erste. Damit einige nicht meinen, ich würde mich den Weißen anbiedern. Bitte, bitte hab mich lieb, weil ich ja schwarz bin, weil ich ja so unter Rassismus leide mein ganzes Leben lang und sonst keinen anderen Ausweg sehe, mich in dieser Gesellschaft zu behaupten. Ich habe ein Problem mit dem, was da drin steht.
In den Afrika-Grundrechten?
Genau. Und zwar, wir sind auch in Deutschland, auch in Österreich, gehören wir Dunkelhäutige immer noch zu einer Minderheit. Okay? Werbung wird eigentlich marketingtechnisch gemacht, nicht für die Minderheit, sondern für die Mehrheit der Bevölkerung. Denn es geht um Kaufen. Marketing, Kaufen, Verkaufen. Durch solche Entscheidungen wird etwas auferzwungen. Ihr müsst mehr Dunkelhäutige zeigen. Auch in Werbung, wo wir denken, dass das ist gar nicht zu assoziieren mit unserer Mentalität und Kultur. Man spürt es, man merkt es. Das, was du da gerade sagst, ist mir auch vor ein paar Jahren schon aufgefallen, weil ich dachte, Litfaßsäule, ein Dunkelhäutiger, okay. Und es wurde immer mehr. Jetzt werden meine Kritiker sagen, ja, Herr Menga, was ist das denn für ein Populismus, was jetzt gerade hier betreiben und was soll das denn? Ich bin vor circa bald einen Monat in der Demokratischen Republik Kongo gewesen. Und da gibt es Lacoste mittlerweile, G-Star und, also Kinshasa ist die Hauptstadt mit 19 Millionen Einwohner, ja. Ein Großteil der Menschen sprechen dort Französisch als Amtssprache, dazu komme ich auch zu sprechen. Und dann sehe ich ein Bild, wo im Grunde genommen, wenn jetzt da eine dunkelhäutige Frau und ein weißen Mann zu sehen wären, dann würde ich noch sagen, okay, das passt ja, wir sind in Afrika. Teilweise sehe ich aber Bilder, wo nur ein hellhäutiger Mann oder Frau dahin platziert wird. Da habe ich gedacht, passt doch gar nicht. Die Mehrheit, also das Stadtbild übrigens in Kinshasa passt immer noch bei uns. Wir haben noch nicht die Probleme, die ihr in Österreich und Deutschland habt. Die Mehrheit der Menschen in der Demokratischen Republik Kongo sind dunkelhäutig. Wäre ich Marketingchef einer Firma, eines Konzerns, würde ich diese sogenannte Cancel Culture, Political Correctness und diese ganze Woke, würde ich in der Demokratischen Republik Kongo gar nicht anbieten. Weil dort stellt sich die Frage gar nicht. Im Fernsehen sitzt, größter unserer Fernsehenswerbung ist europäisch. Dann verstehen wir als Afrikaner, wenn ich im Kongo bin und TV5 schaue oder wie auch immer, ist klar, es ist Europa. Aber in unseren eigenen Ländern fragt keiner danach. Und wenn man die meiste Bevölkerung fragen würde, wollt ihr mehr Werbung haben, wo schwarz, weiß, arabisch, wie auch gemischt wird, oder sollen wir wirklich nur Werbung für euch machen, denn es ist die Bevölkerung. Ich wette mit dir. Die würden sagen, nee, warum sollen wir denn da irgendwelche Weiße sehen? Und das ist das Problem. Hier wird etwas als Problem erkannt. Ich lebe seit 37 Jahren in Deutschland. Ja, und seit geraum 43 Jahren in Europa. Natürlich habe ich Rassismuserfahrungen gemacht. Aber ich finde, es wird maßlos übertrieben, wenn man meint, wir dunkelhäutige Community, wir wollen das so. Wer entscheidet darüber? Wer wurde denn hierbei denn gefragt? Gab es denn ein Konsortium von afrikanischen Ländern, die bei dieser Entscheidung vom 26. März 2019 dabei gewesen sind? Das kommt mir eigentlich vor, wie auch bei der Afrika-Konferenz 1884 in Berlin, ja, wo im Grunde genommen ganz, ganz viele Weißköpfe, provokant gesagt, da gesessen haben und entschieden haben, wer welchen Teil von Afrika bekommt. Neokolonialismus, welches bis heute hält. Warum befassen wir uns denn nicht damit? Ein bestes Beispiel. Wir sagen das N-Wort, gucken Sie mal, wie lächerlich das ist. Ich darf als Dunkelhäutiger, der ich bin, stolzer schwarzer Afrikaner, nicht mal vor der Kamera dieses Wort aussprechen.
Wir haben es heute schon ausgesprochen.
So, also, genau. Ne? Das Wort Neger, das findet man ja bei Google, das findet man, kann man nachlesen, woher es stammt. In Deutschland gilt es als Beleidigung. In Frankreich, Negre, da kann man auch für angezeigt werden. Was ist denn mit Spanien und Italien? Dort sagt man immer noch Negro. Negra. Wollen wir jetzt nur uns Deutschland und Frankreich angucken oder reden wir über ganz Europa? Das ist Blödsinn. Begegnet mich jemand mit dem Wort Nigger, weiß ich erstmal ein lupenreiner Rassist, der eventuell weder Bildung genossen hat und weil er die Geschichte nicht kennt, oder er will mich triggern. Aber jetzt kommt Folgendes. Bin ich als Mensch nicht mehr wert als irgendein Wort? Mich kann man auch mit der Aussage Affe nicht triggern. Es gab ja diesen Fall, da hatte, glaube ich, H&M ein T-Shirt gemacht. Da war ein dunkelhäutiger kleiner Junge, der hatte King of the Jungle draufstehen mit einem Affen. Skandal! Da haben hat die Black Community sich dermaßen aufgeregt, die sind in den Läden gegangen und haben die Klamotten umgeschmissen, dass die dieses T-Shirt aus dem Sortiment genommen haben. Es gab aber auch im Gegensatz einen weißen Jungen und da stand King of the Farm und da war ein Schweinchen zu sehen. Da hat sich keiner der Hellhäutigen aufgeregt. Also stelle ich mir die Frage, haben wir als dunkelhäutige Community, assoziieren wir uns wirklich mit einem Affen und mit dem Dschungel? Oder verstehen wir 2026 endlich mal, dass wir Menschen sind, so wie jeder andere auch? Und dass die Aussage Affe oder Uga, Uga, Uga oder Dschungel mich nicht triggern kann?
Aber warum,
das ist das Problem.
Warum triggert es die an? Also Sie sind ja da scheinbar, Sie sagen es ja selbst, eher alleine mit dieser Meinung in Ihrer schwarzen Community. Also die anderen finden das jetzt nicht so okay, wenn man Neger sagt oder Mohrenkopf.
Die finden es nicht okay. Die finden es nicht okay, wenn das Wort Neger ausgesprochen wird, weil ich auch der Meinung bin, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Da werden einige rufen, freuen Sie sich schon auf die Kommentare.
Ja, bin ich mal
ne, der ganzen Linken und möchte gern Panafrikanismus, ja.
Aber man muss ja auch darüber reden.
Man muss darüber reden, aber ich sag doch eine Sache klar. Das, was ich gerade ausspreche, das sind doch Fakten. Ich habe das Wort Neger doch nicht erfunden. Ich habe doch nicht den Latein-Duden geschrieben. Bin ich nun dunkelhäutig oder nicht? Doch, bin ich. Und wenn es im Lateinischen von Negro oder Negra oder wie auch immer kommt, wollen wir jetzt Latein ändern? Gehen Sie doch mal hin und schlagen nach, was es bedeutet, weiß in Lateinisch. Da taucht irgendwann mal Albinos auf. Ein Albino sind sie doch nicht. Wir assoziieren Albino mit Menschen, die ja wirklich Pigmentstörungen haben. Hautprobleme, die dürfen nicht zu lange in der Sonne. Davon haben wir im Kongo auch einige. Warum beschwert sich denn keiner von Europa? Warum gehen die denn nicht hin und sagen, das ist Rassismus gegenüber Weiße? Warum beschwert sich denn, wenn sie jetzt zum Beispiel zu einem weißen Mann und wir würden uns auf der Straße streiten und ihr sagt ihm, du Schwein. Er würde noch lange nicht so abgehen, als wenn er gegenüber einem Afrikaner sagt, du Affe. Verstehen Sie? Wo ist das Maß?
Aber Sie sehen ja eben, Rassismus gegen Weiße ist ja etwas, was es eigentlich gar nicht geben sollte, zumindest. Es wird sofort tabuisiert und sagt man, Rassismus gegen Weiße, das gibt es doch nicht. Sie sagen aber, es gibt es eben
natürlich.
Sehr wohl.
Ja.
Und vor allem nehmen Sie das ja auch seitens der Migranten wahr, dass die nicht so gut vielfach über die Deutschen oder Weiße denken.
Ich wünschte, Sie würden meine Sprache sprechen. Ich wünschte, manche Menschen, die diese ganze Wokeness mitmachen, könnten sich in einer Maus verwandeln. Und einfach mal unterm Tisch bei bestimmten Migrantengruppen zuhören. purer Rassismus. Alles, was man sich denken kann. Aber dann, wenn es uns trifft, Riesen, du Hoverbogen. Wofür? Ich möchte den Menschen nicht Unrecht tun, wissen Sie? Ich weiß, es gibt Rassismus, es gibt krassen Rassismus. Es gibt wirklich gehirnverbrannte Menschen, die einen einfach nur hassen, wegen einer Farbe. Einen ablehnen, ohne dass überhaupt ein Dialog stattgefunden hat. Ja, die dunkelhäutige Rasse, ich sage es Rasse, weil es gibt Rassen, das will auch keiner hören. Ne? Rasse, was ist
das? Also, dass ich am Anfang angekündigt habe, dass das provokant wird, das halten Sie ja, aber, mehr
aber,
rein. Ja?
Aber wer hat denn, wofür steht denn eine Rasse? Und wenn wir nicht Rasse benutzen wollen, Herkunft, was auch immer. Wir sind von der Geschichte wirklich ausgebeutet worden. Sklaverei. Wir kennen all das Thema. Unterdrückung. Ich möchte da draußen niemanden absprechen, dass er keinen Bock auf Rassismus hat. Und dass die Menschen sich wirklich tief im Herzen wünschen, können wir dieses Thema einfach mal begraben. Wir wollen es einfach nicht mehr hören. Ein Hollywood-Schauspieler hat mal gesagt, dessen Namen ich mich gerade nicht erinnere, sehr bekannter, dunkelhäutiger. Man hat ihm die Frage gestellt, was sagen Sie zum Thema Rassismus? Da hat er geantwortet, let's stop talking about it. Wie wäre es doch einfach, wenn wir aufhören, über dieses Thema überhaupt zu debattieren? Weil dadurch, dass das Wort immer wieder rauskommt, bleibt es am Leben. Und ich wünsche mir auch seitens der Black Community, ich sage zu meinen Kindern, zum Thema Rassismus, wisst, wenn ihr Rassismus wirklich bekämpfen wollt oder aus eurem Leben verbannen wollt, seid im Leben erfolgreich. Wie viele Jokes hat man nicht über Chinesen gemacht? Hahaha, Kamera, Ching, Chang, Chong. Und? Haben Sie jemals gesehen Chinesen, die auf die Straße gehen und Chinese Life Matters? Oder wir möchten respektiert werden? Von Araber schon mal gesehen? Die wir auch als Ölauge beschimpfen und Kamelentreiber und? Schon mal gesehen, dass sie eine riesengroße Demo machen gegen Rassismus? Ich war mal in einem Interview vor ein paar Jahren bei Beatrix von Storch, sehr bekannte AfD-Politikerin. Und da hat sie mir genau dieselbe Frage gestellt. Da habe ich zu ihr gesagt, Rassismus ist eine Beschäftigungstherapie. Da musste sie schmunzeln. Wie meinen Sie das denn? Ja, ich gebe anderen Menschen die Schuld von beiden Seiten für mein verkorktes Leben. Sonst habe ich da gar keine Zeit für. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, ob, wenn ich auf der Straße bin, wie ich angeschaut werde, ob es jetzt Rassismus war, habe ich richtig wahrgenommen oder nicht. I don't have the fucking time therefore. Aufhören. Wir müssen damit aufhören. Ich habe Respekt davor, wenn jemand sagt, ich möchte nicht als Neger betitelt werden. Okay. Wie soll ich dich denn da nennen? Sag ich Dunkelhäutiger, dem ich auf deine Hautfarbe. Sag ich Afrikaner, sagst du zu mir, ja, Afrika ist groß, Afrika ist ein Kontinent. Wie soll ich Mensch mit maximal pigmentiert, da finde ich noch viel, viel schlimmer. Also wenn ich maximal pigmentiert bin, dann sind sie minimal pigmentiert. Klingt das gut?
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ein Problem, was ja viele haben, ist ja, dass einfach Dinge, die vorher da waren, plötzlich eben geändert werden müssen. Eben zum Beispiel Kinderbücher, wo halt das Wort auch so drinnen steht und halt viele sagen, das geht so nicht, die Bücher müssen verbannt werden, verbrannt werden, was auch immer, ja, oder eben Süßspeisen umbenannt oder vieles mehr andere Sachen im Vokabular oder eben diese Dinge, was wir angesprochen haben mit Werbung, Fernsehen, wo halt einfach plötzlich alles umgedeutet wird oder umbesetzt wird, ja. Das ist halt, ein Hauptproblem, würde ich jetzt
auf jeden Fall
sagen.
Ja? Ist Ihnen denn bei dem Film Ariel was aufgefallen? Da ist man hingegangen und hat Ariel als wunderschöne Meerjungfrau, egal ob schwarz oder weiß, dieses Mal war sie dunkelhäutig. Jetzt kommt aber der Dove, wo Disney echt ein Problem hat. Der Vater ist aber weiß geblieben.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Es gibt eigentlich keine Hautfarben mehr. Ja. Also du darfst das. Ja. Es ist mir schon in vielen Filmen aufgefallen, dass das irgendwie nicht ganz geht.
Ich habe ja einen Podcast mit Ludka, den ich mache für Kontrafunk. Und da hatten wir auch ein Thema, wo ich mir denke, Fußball. Senegal gegen Marokko. Riesenpalaver, Schlägerei auf dem Platz. Da hätten Sie sich mal die Kommentare der Marokkaner und der Senegalesen durchlesen sollen. Purer Rassismus vom Allerfeinsten. Und kommen beide von einem Kontinent. Nennen sich beide Afrikaner, wo der Marokkaner aber sagt, nee, wir gehören nicht zu Schwarzafrika. Wir sind kein Afrikaner. Ist das krass? Es muss aufhören. Ich sage meine Kinder, also so wie ich jetzt gerade hier bin, spüre ich gar nicht, dass ich schwarz bin. Weil die Akzeptanz, der Respekt einfach da ist. Da spielt die Hautfarbe, die verschwindet, es spielt gar keine Rolle. Und deshalb für mich eine Beschäftigungstherapie der Medien und auch des Systems für Menschen, die mit ihr verkorktes Leben nicht klarkommen.
Was glauben Sie, steckt überhaupt dahinter, dass man so vehement versucht, eben Schwarze mehr in die Werbung zu bringen, wie gesagt schon, oder eben auch andere Dinge, die da drinnen stehen, wo halt einfach versucht wird, mehr Schwarz reinzubringen in Wohnungen, in verschiedene Stadtteile, also auf verschiedenste Art und Weise. Was steckt denn da dahinter, wenn es doch nicht eigentlich die Bekämpfung von Rassismus ist, wo Sie sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich nicht der echte Hintergrund.
Also der Ursprung von Zuneigung oder Abneigung von verschiedenen Ethnien oder Rassen steckt in uns Menschen drin. Das ist normal. Gehe ich nach Japan, werde ich angeschaut. Sehe ich eine große Gruppe von Japanern im Kongo, wird hingeschaut. Und es gibt die, also Sie müssen sich mal vorstellen, ich als Kind wurde so oft schon an meine Haare gepackt. Ach, wie süß, diese krause Haare und. Heute wäre das ein No-Go. Wie können Sie das Kind denn anfassen wegen seiner Haare? Es war einfach nur Interesse. Wie oft haben wir nicht Europäer im Kongo, wo die Frauen fragen, darf ich eine Haare anfassen? Die selber ihre krause Haare ablehnen, sondern Perücken tragen, weil sie ein bestimmtes Bild europäisch dargestellt haben wollen, die sie aber nicht sind. Hier geht man aber dahin, geht jemand hin und macht sich Dreadlocks, ist das auch ein Problem mittlerweile. Genau wie dieses Blödsinn Blackfacing. Also ich nehme Ihnen nächstes Mal kongolesischen Theater mit. Wissen Sie, was Sie da machen? Die malen sich weiß an, wenn die eine Rolle spielen wollen, die einen Weißen nimmt. Interessiert niemanden. Die Menschheit ist nicht perfekt. Akzeptanz, Ablehnung, Diskriminierung wird es immer geben, gab es immer schon. Dadurch, dass man sowas hier ins Leben ruft, verschwindet deshalb der latente Rassismus ja nicht. 2050 habe ich mich vorhin getan, ich sagte 2030, nein, 2050 kann man nachlesen, soll sich die Bevölkerung Afrikas verdoppeln. Wir haben unter Merkel gesehen, wir schaffen das, offene Grenzen, illegale Einwanderung kommt alle rein. So wie wir heute jetzt gerade sprechen, findet es immer noch statt. Was ist der Plan? Europa hat ein Problem der Vergreisung. Es werden zu wenige Kinder gezeugt. Ein Land lebt aber von, ich wollte schon sagen Reproduktion sagen, aber das ist schon ein krasses Wort, aber reden wir mal von Circle of Life. Wenn die Europäer nicht mehr genug Kinder zeugen, der Afrikaner aber desto mehr, wir nicht nur auf KI und Automatisierung setzen müssen, muss es ja auch Menschen geben, die diesen Job ja machen. Der Wohlstand, der Motor eines Landes muss ja weiterhin funktionieren. Ich sage dazu in Zukunft importierte Billiglöhner. Das darf man nicht vergessen. Einige werden sagen, der spinnt doch und. Ja, dann erklärt es mir doch anders. Warum funktioniert doch diese sogenannte Entwicklungshilfe, die es seit Generationen schon gibt? Warum greift das nicht? Der Westen weiß, dass vieles an Geld, was Richtung Afrika oder Schwellenländern geht, in den Taschen der korrupten Politiker und Regierungen versickert. Dass dafür nicht mehr Bildung stattfindet. Nicht mehr medizinische Versorgung. Sonst hätten wir doch die Problematik nicht, dass immer noch Millionen von Menschen in diesen Schwellenländern alleine nur an Malaria sterben. Wo es doch Möglichkeiten gibt, die sogenannte Malaria-Mücke auszumerzen, auszurotten. Die Wahrheit tut weh. Und die Wahrheit ist, davon bin ich überzeugt, das ist meine persönliche Meinung, diese Schwellenländer sollen auf immer ausgebeutet und arm bleiben, damit im Grunde genommen all das an Rohstoffe, was dieses Land anzubieten hat und so weiter, den Großmächten günstig, so billig wie nur möglich, abgegeben werden kann. Die Wahrheit ist doch, wir könnten Hunger innerhalb von ein paar Jahren komplett beenden, weltweit. Es ist genug für jeden da. Die stärkste Waffe dieser Welt ist der Hunger. Was können wir beide dagegen tun? Denn wir reden gerade über Cancel Culture, wir reden hier über Schwarz-Weiß. Wir leisten einen kleinen Beitrag. Ich bin davon überzeugt, viele Menschen werden mich, ich freue mich drauf, ja, noch mehr hassen als jemals zuvor. Aber diejenigen, die sich denken, der macht das seit 10 Jahren, vielleicht höre ich mal einfach genau hin. Vielleicht holen wir einige von dieser Wokeness-Bubble und Cancel Culture und die Menschen denken mal drüber nach.
Aber Sie haben vorher davon gesprochen, der Wohlstand soll erhalten werden und deshalb werden dann auch Afrikaner als Billiglohn Menschen in das Land geholt. Aber kann überhaupt dann, oder für wen soll dann überhaupt der Wohlstand dann erhalten werden? Die Europäer sterben aus, weil Sie haben ja selber gesagt, die kriegen keine Kinder mehr. Der Afrikaner kriegt dann 4. Das ist ja dann klar, braucht man sich ausrechnen, dass das dann irgendwann einmal kippt und für die andere Seite zu Ende geht. Aber was heißt dann Wohlstand erhalten? Für wen? Wer macht das? Wie soll das weitergehen dann?
Ich habe die Weisheit nicht für mich selbst gepachtet. Ich habe auch keine Glaskugel, die mir alle Antworten gibt. Aber ich beobachte sehr, sehr viel. Bis die Automatisierung und KI wirklich greift, braucht es noch ein paar Jahre. Wer soll denn diese ganzen Plätze besetzen, worauf der Deutsche oder Österreicher keinen Bock hat? Wenn wir von Wohlstand sprechen, gehen wir zum Beispiel nach Amerika. Wir haben das Thema mit Trump und ICE. Da sind schon 2 Leute ums Leben gekommen, leider Gottes. Warum gibt es denn so viele illegale Migration in den Vereinigten Staaten? Weil sie Billiglöhner sind. Weil sie unterm Radar dafür sorgen, dass diejenigen oder die Konzerne oder die Firmen, die das leisten können, ein enormes Ersparnis haben von Milliarden übers Jahr gesehen. Nichts in der Politik geschieht aus Zufall. Dasselbe auch mit Deutschland. Warum hat man denn die Toren aufgemacht und alle reingelassen? mit oder ohne Ausweis. Wir haben bis heute immer noch Menschen, wir wissen gar nicht, ob deren Namen, den sie angegeben haben, überhaupt richtig ist. Wir kennen nicht ihre Vita. Ist das ein ganz normaler Familienvater? Ist das eventuell ein IS-Terrorist gewesen? Ist er ein Söldner gewesen? Ist es ein Pädophil? Ist er geschickt worden als Schläfer? Warum macht eine Regierung sowas?
Das frage ich.
Meiner Meinung nach teilen, um besser zu herrschen. Mit Angst kann man eine Bevölkerung am besten kontrollieren. Man erlässt dadurch Gesetze, die sagen, wir müssen mehr Kameras überall haben. Wir müssen euch abhören. Wir müssen in euren Chatverlauf jederzeit reingehen können. Denn wir haben es mit einer Bedrohung zu tun. Aber wer hat denn im eigenen Land diese Bedrohung erschaffen? Das ist meine Meinung. Kontrolle. Es geht immer um die Kontrolle der Massen. Und der Afrikaner, der Negroid oder wo auch immer, ist eigentlich die Normalbevölkerung. Sind eigentlich nur Opfer, nichts anderes. Opfer des ganz großen globalen Spiels.
Wie war es denn bei Ihnen? Sie sind ja
ich das Glück
Kind.
Ja. Ja. Sie haben mein Buch gelesen, glaube ich.
Genau.
Ja.
Und sind ja eben als Kind geflüchtet nach Europa mit ihrem Stiefvater und ihrer Stiefmutter.
Nee, mein Vater und meine Stiefmutter.
Ah, ja. Entschuldigung.
Kein Thema,
Vater
alles
und Stiefmutter,
gut. Ja.
Genau. Was war da der Grund? Was hatten Sie sich da, was hatten sich da Ihre Eltern erhofft oder wie?
So wie die meisten, die nach Europa kommen, streben viele davon an, Wirtschaft oder eine Zukunftsperspektive für die eigenen Kinder und Familie. Kommt man von einem sogenannten Schwellenland, weil Kongo könnte eigentlich eines der reichsten Länder der Welt sein. Wir sind seine Rohstoffe, Mineralien, Wasser, wir haben alles. Das ist ein Land, Afrika ist allgemein ein Kontinent, der wirklich leidet, das sage ich ganz klar, weil die eigenen afrikanischen Herrscher zuerst, bevor der Weiße es tut, die eigene Bevölkerung ausbeutet. Mein Vater war politisch aktiv in der Zeit von Mobutu Sese Seko, das war der letzte Diktator des Kongos. Und er hat gesehen, wohin sich dieses Regime bewegt. Er war Oppositioneller bei ABAKO, das war so auch eine politische Partei im Kongo, und hat für uns keine Perspektive mehr gesehen. Und sagte sich, ich gehe dann lieber nach Europa, um meinen Kindern eine bessere Bildung zu ermöglichen, mir auch persönlich eine bessere Chance ins Leben einzuholen und so weiter. In seinem Fall ist er gescheitert. Wir waren jahrelang von Frankreich, Belgien, Niederland, Schweiz, Deutschland unterwegs. Und er hat in all diesen Jahren nie wirklich Anschluss gefunden mit dem, was er wollte. Das tut mir leid, er möge in Frieden ruhen, aber er ist mit dieser Mission gescheitert. Und das erleben wir gerade bei Migration, Fluchtursachen sehr, sehr extrem. Wissen Sie, in Europa anzukommen, wenn man eine andere Mentalität gelebt hat, jahrelang, und man nicht gerade als 5- oder 6-jähriges Kind kommt, vielleicht noch 10-jähriges Kind. Aber danach wird es schwierig, weil der Mensch wird geformt. Mentalität, Kultur, Essensgewohnheiten, Religion, Glaube, Erziehung. Das kann man nicht einfach mal so wie eine Festplatte oder ein USB-Stick wegradieren und wir ballern jetzt da deutsche Mentalität, Integration drauf und das funktioniert. So funktioniert das nicht. Und das ist auch die Problematik, warum die Integration bei so vielen, Ausnahmen bestätigen die Regeln, nicht funktionieren kann. Ich appelliere an die Weltgemeinschaft und gerade auch an Deutschland, wenn ihr den Menschen wirklich helfen wollt, helft den Menschen im eigenen Land. Die Streitigkeiten zwischen Palästina und Israel, ich will da gar nicht ins Politische gehen, grauenhaft. Zu viel vergossenes Blut von beiden Seiten. Unmenschlich, es muss geändert werden, es muss aufhören. Aber worauf ich hinaus möchte, dann kam die Frage auf, dass im Grunde genommen viele Palästinenser im Grunde genommen auch nach Deutschland geholt werden sollten, eingeflogen werden sollten. Kann man googeln. In dem Moment habe ich gedacht, was für ein Blödsinn, warum machen die das? Drumherum so viele arabische Länder. mit derselben Mentalität, Essensgewohnheiten, Sprache, Glauben, Kultur. Man hätte besser diese Menschen sagen, hör mal, wir verteilen uns unter der arabischen Liga, bis hier Ruhe kehrt. Verstehen Sie, was ich meine? Dieses Thema ist für mich schwerwiegend. Deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben, wie ich Deutschland lieben lernte. Weil man auch immer wieder gesehen, meine politischen Gesinnungen oder Überzeugungen mit der AfD, wie Sie ja wissen, sich immer die Frage gestellt hat, wie kann denn ein dunkelhäutiger Schwarzer diese Partei unterstützen? Ich sehe in jeglicher Partei, die rechtsgerichtet ist, nicht rechtsradikal oder rechtsextrem, rechtsgerichtet ist, sehe ich für Afrika eine Chance. Eine sehr, sehr große Chance. Und ich sage Ihnen auch, warum. Wenn diese Parteien ganz klar erkennen, dass die Altparteien sich in einer falschen Richtung bewegen, erst vorangehend der eigenen Bevölkerung, nochmals, Mentalität, Kultur, Entwicklung und. Und die sagen, stopp. Flüchtlingspolitik neu denken. Wir sind gescheitert. Dann ist das eine Chance für die Herkunftsländer. Weil in dem Moment wird nicht einfach mal Kohle verballert in Milliardenhöhe, die in den Taschen von korrupten Politikern versickern. Spätestens dann muss der Afrikaner, Herrscher, Regierung, König oder wie auch immer, sich mehr um das eigene Volk kümmern, weil die werden nicht mehr gefüttert. Und die Unzufriedenheit in einer Bevölkerung ruft eine Revolution empor, wovor die wirklich große Angst haben. Also müssen die sich mit dem eigenen Land auseinandersetzen und wirklich Diener der eigenen Bevölkerung werden. Und dieser Vorgang wird aufgehalten durch die sogenannten Non-Governmental Organizations. Die Thematik kennen wir, die Milliarden in irgendwelchen Projekte reinpumpen, während aber in Deutschland und in Österreich die Menschen selbst monetär so viele Probleme haben, dass sie nicht klarkommen. Dadurch erzeugt man auch Rassismus bewusst und Vorurteile.
Jetzt war es aber nicht immer so, dass Sie sich für die AfD engagiert haben. Sie haben auch vorher sich politisch engagiert, aber beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie da vielfach auch Enttäuschung erlebt hatten und auch enttäuscht von der Parteipolitik waren. Warum haben Sie jetzt plötzlich das Vertrauen, dass man mit einer Partei so eine Änderung vollziehen kann?
Danke vielmals für diese Frage. Die Nonplus-Partei, politische Partei, wird es niemals geben. Genauso wie es den perfekten Menschen nicht gibt. Es gibt nicht den perfekten Kanzler, perfekten Präsidenten, den wird es auch niemals geben. Aber für die Probleme der jetzigen Zeit, nicht jetzigen, sondern seit mehr als 10 Jahren gesehen Deutschlands, gibt es eine Partei, die den Finger in die Wunde legt. Wie soll ich es erklären? Die größte Angst von Eltern, ich weiß, dass sie auch Mutter sind, sobald die Kinder außer Haus gehen, Kita, Schule oder sonst was, gibt man die Verantwortung ab, weil man den Staat vertraut und sagt, meine Kinder sind dort gut aufgehoben. Mittlerweile stellen wir aber fest, dass dieses Sicherheitsgefühl, was wir früher immer hatten, auch wenn Kinder rauslaufen, ich bin auf dem Spielplatz oder wir fahren mit dem Fahrrad oder wir nehmen den Bus, wir leben in einer Zeit, die voller Angst ist. Meine größte Sorge ist nicht, ob ich 100 Euro mehr in der Tasche habe Ende des Monats oder nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Meine größere Angst ist die Sicherheit meiner Familie. Und womit sie in der aktuellen Zeit konfrontiert werden. Um es deutlich zu machen, wenn ich meine Familie liebe und wirklich Vater bin, dann suche ich nach Lösungen. Gesehen meines Glaubens als Christ, du sollst nicht töten. Tue keinem anderen das an, was du nicht möchtest, dass man dir antut. Gibt es für mich nur eine Möglichkeit, mich gegen all dem zu wehren, was Angst bereitet und ein ganzes Land, eine ganze Bevölkerung in Angst hält, ist mich einzusetzen. Dieser Einsatz, es gibt nur eine Möglichkeit. Nicht rausgehen und kill all the Islamists or whatever, sondern Ich kann es nur in einem Rahmen tun, welches durch Gesetze zugelassen ist. Das ist eine Opposition zu wählen und mich für diese zu entscheiden. Das ist der Grund, warum ich diesen Weg gehe. Zu wem soll ich sonst? SPD? Heuchler. CDU? Genauso. FDP? Gar nicht mehr zu sprechen, die sind bald gar nicht mehr da. Linke? Balla, balla. Alle Reiche an der Wand und so ein Blödsinn. Wir haben meiner Meinung nach in Deutschland, und das sage ich nicht, weil ich unbedingt der nächste schwarze Bundeskanzler werden möchte, dafür haben wir eine Frau Dr. Alice Weidel, die einen super Job macht, sondern aber auch um viele Migranten. Wir haben 25 Millionen Migranten in Deutschland. 50% davon sind laut Statistik wahlberechtigt. Diese 12,5 Millionen, die möchte ich gerne davon überzeugen, dass es sich lohnt für dieses Land, welches sie lieben gelernt haben, wie ich auch, sich einzusetzen. Ich möchte das Paradebeispiel dafür sein, dass egal welcher Couleur, Herkunft, man in Deutschland eine Chance bekommt. Voraussetzung, man hält sich in seinem Gastland oder zweiter Heimat an die Spielregeln.
Aber wie stehen denn die Migranten, die Sie zumindest kennen, zur AfD? Das wird wahrscheinlich ein schwieriger Weg, die zu überzeugen.
Skandal! Also, ich habe seit meinem politischen Aktivismus so viele Beleidigungen, extreme Beleidigungen ertragen müssen. Sogar unter der Gürtellinie, teilweise auch mit Morddrohungen ertragen müssen, dass ich, es gab eine Zeit, wo ich mir die Frage gestellt habe, Serge, willst du denn das noch tragen? Willst du dich mit Unmenschen, Undemokraten auseinandersetzen? Teilweise Menschen, entschuldige, die wirklich sich verhalten wie Abschaum. Willst du das wirklich mit dir machen? Am Anfang macht es was mit einem. Man hat keine Ahnung, wie Social Media funktioniert. Man will sich wehren. Ich saß teilweise stundenlang und habe all die Kommentare gelöscht und zurückbeleidigt. Ja, und komm doch, ja, wo willst du nicht mehr mit dir treffen? Und grün hinter den Ohren. Weil ich bin ein sehr stolzer Mensch. Ne? Wenn mich jemand als Huso beleidigt, dann lasse ich doch nicht stehen. Oder ganz krasse Beleidigung, Nigger, Affe, geh zurück, wo du herkommst, kletter doch auf Bäume, Uga, 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 Dschungelmensch. Alles da gewesen. Irgendwann kommt ein Punkt, wo man sich denkt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Schritt rückwärts, schließen, oder du wirst stärker, du baust dir ein dickes Fell auf und kommst mit Fakten. Du erschlägst sie mit Fakten und das ist das, was ich getan habe. Dadurch ist es ruhiger geworden. Irgendwann geben die Menschen auf. Es ist die Frage, wer hat denn mehr Ausdauer? Irgendwann geben die auf. Die gibt's zwar immer noch, aber es gibt ein Lied von Michael Jackson und da sagt er, Mama always told me, be careful what you do, be careful what you say, because the lie becomes the true. Wenn du immer wieder etwas hörst, dann wird es zu deiner Wahrheit. Und wenn es nicht zu deiner Wahrheit wird, spätestens dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen. Warum sagt er das? Wieso? Und wenn die Leute dann mehrere Posts gesehen haben, stellen die fest, der Typ ist doch gar kein Rassist. Denn das, was er sagt, widerspiegelt doch meine eigene Erfahrung. Während im Grunde genommen den Weißen immer gesagt wird gegenüber den Schwarzen, ihr seid die größten Rassisten, die größten Sklaventreiber waren die Araber. Das ist belegt. Wie ist denn Sklavagismus entstanden? Das will auch keiner hören. Die größten Verräter, bevor Sklaverei überhaupt standfand, waren Leute von unserem eigenen Tribe, von unserem eigenen Volk. Könige, die bestimmte Stämme, mit denen sie Krieg hatten, verkauft haben. Das war ein Austausch, Money. Ich werde den los und du gibst mir Geld dafür. Ich glaube nicht, dass die damals sich vorstellen konnten, was diese Leute dann erleben mussten. Alle auspeitschen und Gräueltaten. Aber wir sind die Ersten gewesen, die an Araber unsere eigenen Brüder und Schwestern verkauft haben. Und das ist etwas, wenn wir über Rassismus sprechen, muss man zum Ursprung zurückgehen. Sie und ich werden dieses Thema niemals beenden. Vielleicht unsere Kinder. Vielleicht kommt eine Generation, eine Zeit, wo der Mensch, keine Ahnung, ob wir dann Chips implantiert bekommen, wo der Rassismus in unseren Köpfen rausgezogen wird oder Vorurteile. Aber ich glaube, dieser Kampf wird noch sehr, sehr lange gehen.
Was ist es denn, was sind da Ihre Ziele, was Sie jetzt besonders in Deutschland retten wollen oder für was Sie besonders kämpfen wollen?
Ich möchte die Liebe, die Unterstützung vom ganzen Herzen, welches Deutschland mir entgegengebracht hat, in meiner Jugend gegeben hat, geschenkt hat. Ich möchte die Liebe, die meine Lehrer in meiner Person investiert haben, als ich noch zur Schule ging, in der Ausbildung, als ich Judo, aktiver Judoka war, wo ich mich umarmt gefühlt habe, ich war Teil eines Kaders, ich gehörte dazu. Dieses möchte ich für meine Kinder aufrechterhalten. Ich bin 48, ich könnte auch sagen, ich packe meinen schwarzen Arsch und gehe zurück in den Kongo. Ich bin König, ich bin Kumu. Ich lebe in einer Stadt namens Kasangulu, wo ich von Clan Kiangala zum König ernannt wurde. Ich werde nicht verhungern. Wir essen sogar Bio jeden Tag. Das ist nicht so die Verarsche wie hier in Deutschland, Europa. Hast du mehr Geld, kauf Bio. Ansonsten kriegst du kein Bio. Die Menschen machen dieses Spiel mit. Ich esse im Kongo Bio. Die Sonne schaut mir auf den Bauch. Ich kann autark leben. Ich muss niemanden fragen, ob ich schlachten darf oder nicht. Das ist ja hier in Deutschland, oder ich einen Bauch fällen darf oder nicht. Aber ich habe mich entschieden, in Europa, meine ältesten Kinder kommen aus den Niederlanden, darum spreche ich auch Niederlands, ich habe in Holland gewohnt, und die Jüngeren mit meiner deutschen Frau. Ich bin an diesen Ländern, verstehen Sie, gebunden. Und wenn wir tief spirituell gehen, nicht nur auf spiritueller Ebene, sondern auch das Blut meiner Ahnen hat sich mit dem Blut meiner Partner verbunden. Meine Kinder kommen aus zwei Welten. Die werden den Kongo niemals so betrachten, wie ich es tue. Vielleicht haben die auch gar keinen Bock, die Herrschaft von Papa, wenn er irgendwann mal von dannen geht, zu übernehmen. Verstehen Sie? Also muss ich gucken, dass das, was ich vorgefunden habe, so gut wie möglich erhalten bleibt. Und das kann ich nur politisch. Und deshalb habe ich auch ganz klar angesprochen, ich werde mich 2026 bei der Delegiertenwahl und Listenwahl in NRW aufstellen lassen. Hoffen, dass viele verstehen, was meine Botschaft, was meine Intention, was meine Mission beinhaltet. Weil ich denke, es ist Zeit für die nächste Ebene. Und hoffentlich werden viele folgen. Denn wenn das Land meiner Kinder abdriftet, habe ich als Vater und Sie als Mutter ein Problem. Wir wollen doch gar nicht auswandern. Österreich, Deutschland sind doch schöne Länder. Aber immer mehr tun es. Und Sie wissen es. Immer mehr wandern aus. Immer mehr Leute, nicht nur durch sicherheitspolitische Aspekte, sondern auch wirtschaftliche Aspekte. Zu hohe Steuern und. Die Menschen sehen keine Perspektive mehr. Es ist in Ihrem Fall genauso. Sie gehen hin und machen es mit auf eins, klären die Menschen auf. Sie werden bekämpft für eine wunderbare Arbeit, die sie leisten. Das ist bei mir nicht anders. Aber als spiritueller Mensch, der ich bin, sage ich, jede Nacht hat ein Ende. Die Dunkelheit wird nicht ewig herrschen. Und die Menschheit hat meiner Meinung nach aktuell echt ein Problem mit dem Kompass und die eigene Identität. Wo geht es hin?
Ja, vor allem appellieren Sie auch in Ihrem Buch daran, dass die Leute mal endlich aufstehen sollen und ihre Stimme erheben. Was haben Sie denn den Leuten zu sagen, die sagen, naja, ich traue mich nicht oder was soll ich denn tun? Was sagen Sie da?
Ich sage Folgendes und da gehe ich zurück in der deutschen Geschichte. Die KZ-Lager haben wir in der Schule durchgenommen gehabt. Geschwister Scholl, Anne Frank, von Stauffenberg, ich könnte zig Namen nennen, von Menschen, die in einer so aussichtslosen Situation gesteckt haben, dass Aufgeben das Einfachste gewesen wäre. Haben sie aber nicht getan. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die aus KZ-Lagern heraus immer noch daran geglaubt haben, dass irgendwann mal befreit werden. Und immer irgendwann mal die Sonne aufgeht. Wir Menschen sind eine ganz, ganz besondere Spezies. Genauso kaputt, wie wir auch sind, sind wir voller Liebe, voller Hoffnung, weil ich davon überzeugt bin, dass es Schöpferkräfte gibt, die uns in Zeiten, wo es uns wirklich, wirklich echt nicht gut geht, und wir jeden Grund haben zu sagen, wisst ihr was, macht mit mir, was ihr wollt, ich kann nicht mehr. Und trotzdem weiterkämpfen. Was mich antreibt, dieses weiterhin zu machen, ist den Menschen eine Hoffnung zu machen. Wissen Sie, Sie könnten mir jetzt 10 Millionen schenken. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, Milliardär. Aber es gibt Regeln des Universums, worüber ich dankbar bin, dass es diese Regeln gibt. Wir nehmen nichts mit. Und jeder, wir gehen alle alleine. Lohnt es sich dann nicht, dafür zu kämpfen, dass in der Zeit, die ja wirklich sehr kurz ist, Freude miteinander haben, miteinander lachen, teilen, geben, wenn wir geben können und die Schwachen unter die Arme greifen. Ich möchte nicht der nächste Martin Luther King sein, weil er wurde ermordet. Ich möchte nicht ermordet werden. Ich liebe das Leben. Aber ich habe das Glück, im Unglück, sag ich mal, fangen wir mit dem Unglück an. Meine Kindheit war keine normale Kindheit. Flüchten von Land zu Land zu Land. Von Schule zu Schule zu Schule. Keine Möglichkeit gehabt, Freundschaften aufzubauen. Keine Möglichkeit gehabt, Wurzeln zu schlagen. Aber mein Glück ist was? Durch ganz, diese ganzen Facetten, diese ganzen Etappen meines Lebens bin ich zu dem geworden, was ich bin. Weshalb ich heute darüber sprechen kann und ich im Grunde mit dem, was ich tue, ein Experte bin. Wenn ich Zahlen, Daten, Fakten brauche, gehe ich hin und hole es mir von Google. Aber Zahlen, Daten und Fakten machen keinen Mensch aus, sondern das, was wir gelebt haben. Und ich bin heute dankbar für jeden Weg, den ich bis jetzt gegangen bin. Auch wenn er so steinig war, weil ich für mich verstanden habe, worum es geht. Und ich habe die Chance bekommen, eine Familie zu gründen. Und das ist, was ich den Menschen sagen will. Es lohnt sich zu kämpfen. Auch wenn wir und Sie eventuell nicht 100% davon profitieren werden. Aber wie viele andere tun es doch. Nach uns. Das soll unser Vermächtnis sein.
Wunderbare Abschlussworte, würde ich sagen.
Danke.
Ich danke Ihnen vielmals, Herr Wenger, dass wir heute so offen sprechen konnten.
Danke. Und Horizont erweitern, das ist ganz wichtig. Ja, also sie schaute mich an, Herr Menger, wie lange sind Sie schon unterwegs, von Stuttgart hierhin, dann irgendwann mal zurück zum Ruhrgebiet. Das ist Patriotismus und das ist Aktivismus. Danke dafür.
Vielen Dank.
Danke auch.
Liebe Zuseher, Serge Menger sagt es klar, wir müssen offen unsere Meinung sagen und uns klar gegen diese gefährliche Migrationspolitik positionieren. Ja, seinem Appell kann ich mich voll und ganz anschließen. Ich tue es, Auf Eins tut es. Wir bleiben klar, wir bleiben laut und das können wir nur durch Ihre Spende. Bitte unterstützen Sie uns weiter. Auch wir bleiben standhaft. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Elsa Auf Eins.